Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Baukultur-Podcast über grüne Städte und Regionen in Nordrhein-Westfalen. Wir, das sind
Fenna Tinnefeld
und Annika Stremmer von Baukultur NRW.
Im Podcast sprechen wir mit Menschen über grüne Stadtentwicklung, über Gebäude und Landschaftsarchitektur, über Gärten, Landwirtschaft, grüne Fassaden und Dächer, Tauben und Insekten und über Sonne, Regen und
den Klimawandel. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euch auch für diesen Blick auf unsere Städte und unser Zusammenleben interessiert. Viel Spaß beim Hören!
Wir sprechen heute im zweiten Teil unserer Sonderfolge zur Transformation von Gewerbegebieten mit Stefan Werra. Herr Werra, Sie sind Architekt und Stadtplaner, Professor für nachhaltige Entwicklung neuer Stadtquartiere in europäischen Städten und haben das Büro Labor für urbane Orte und Prozesse in Stuttgart. Hallo Herr Werra, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass das geklappt hat und ich freue mich, dass wir uns heute ein bisschen über die Potenziale von Gewerbegebieten unterhalten.
Wir uns auch.
Herr Werra, Sie sind ja Professor für Städtebau an der FH Aachen. Das heißt, Sie bilden junge Menschen aus, die in Zukunft ja maßgeblich an der Planung und Entwicklung unserer Städte und Regionen beteiligt sein werden. Was sind denn aus Ihrer Sicht Themen und Fragestellungen bezüglich Stadt- und Gewerbeflächenentwicklung, die besonders aktuell und auch für die Zukunft besonders wichtig sind?
Ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Meine Lehre beginnt im allerersten Semester in einem Studium, was Architektur ist, und geht dann über verschiedene Veranstaltungen, Abschlussarbeiten bis hin in den Master. Und das heißt, dass man im ersten Semester eigentlich mit sehr einfachen Themen beginnt, die heißen, wie kann man Stadt überhaupt sehen, wie kann man Stadt wahrnehmen und dann schon ein bisschen, wie kann man Orte auch verhandeln. Und damit fangen wir eigentlich an und ganz am Rande geht es dabei auch über Gewerbeflächen. Aber wir versuchen das so ein bisschen schon im ersten Semester einzufädeln. Dann ist ein sehr gutes Thema im Studium eigentlich immer über Nutzungsmischung zu sprechen. Damit hat man das automatisch ein bisschen mit dabei. Und jetzt ist es aber im Moment schon so, dass ich mit einigen Projekten, vor allem im Abschluss, dieses Thema, was ja relativ neu ist, produktive Stadt, produktive Stadtquartiere adressiere. Und dass ich schon merke, dass das für die Studierenden auch ein wichtiges Thema ist. Dass es nicht nur darum geht, Wohngebiete, Wohnquartiere zu entwerfen. Aber es ist ganz sicher ein Thema, was man Studierenden erstmal nahebringen muss, dass da überhaupt Fragestellungen sind, dass da Herausforderungen sind. Und das halte ich aber für wichtig im Studium.
Und diese Veränderung, dass das jetzt ein Thema ist, und ich meine, Sie sind schon länger als Professor tätig, kommt das jetzt gerade, kommt das in den letzten Jahren auf?
Also ich denke, dass mein eigenes Studium ja noch in der Zeit war, als wir alle von dem, was wir Nutzungstrennung nennen, dominiert waren. Vielleicht nicht unbedingt fanden, dass das besonders toll ist. Das waren Zeiten, als man unter dem Label europäische Stadt zum ersten Mal angefangen hat, in zartem Umfang Nutzungsmischung zu propagieren. Aber das war ja noch nicht wirklich das Eingehen auf Produktion in Städten. Eigentlich fand in den 90er Jahren immer noch eine Entmischung der Stadt statt. Und es kommt dann, manche haben gesagt, dass das mit der Finanzkrise zu tun hatte, es kommt dann Ende der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre dazu, dass in vielen Städten überlegt wird, wo sind eigentlich die Orte, wo wirklich noch materiell produziert wird? Wie gehen wir damit um? Was haben diese Orte für Potenziale? Viele Städte, die eben begonnen haben, ihre, früher nannte man das Wirtschaftsflächenkonzepte, vielleicht nicht mehr federführend alleine von der Wirtschaftsförderung erarbeiten zu lassen, sondern auch zu sagen, wie können wir dort im Sinne einer integrierten Stadtentwicklung eigentlich mehr machen, als nur Flächen für Betriebe zur Verfügung zu stellen, Infrastruktur, Verkehrsanbindung, Glasfaser. Das waren eigentlich damals so die Forderungen, die man an Gewerbeflächen hatte. Und das ändert sich inzwischen. Das ändert sich, weil wir von städtischer Seite anders drauf schauen, weil wir sagen, diese Gewerbegebiete, die immerhin 18% unserer Siedlungsfläche ausmachen, die sind viel zu wertvoll, zumindest diejenigen, die in integrierten Lagen, also eingebunden in den Städten sind, die sind zu wertvoll, als dass man sie einfach nur den Betrieben alleine überlässt, auch gar nicht schaut, wie werden die Flächen ausgenutzt, was habe ich da für Infrastrukturen, ist das ein angenehmer Ort, wo Menschen 8 Stunden am Tag oder länger verbringen. Und das ist, glaube ich, so eine Wahrnehmung, die sich immer stärker durchsetzt. Dass wir zum einen, es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten, produktive Stadt herzustellen, dass wir zum einen Stadt in die Gewerbegebiete bringen. Und aus meiner Sicht müssen das Gewerbequartiere werden, wenn nicht sogar produktive Stadtquartiere. Dass wir zum anderen aber auch schauen, dass nicht in allen anderen Bereichen der Stadt permanent das Produzieren, das Gewerbe verdrängt wird. Weil auch das findet ja statt. Natürlich im Moment ganz stark unter dem Kontext der Wohnungsnot, wenn es die denn so gibt, oder des Wohnungsmangels. Und das heißt, ganz viel Gewerbe wird eben nach wie vor verdrängt. In den Städten, und wir haben natürlich auch viel Flächenkonkurrenzen. Das Thema der produktiven Stadt hat natürlich enorme Aufwertung erhalten, als produktiv eine der 3 Dimensionen von Stadt wurde im Rahmen der neuen Leipzig-Charta, die ja für Quartiere, für Städte eigentlich diese 3 Dimensionen grün, gerecht und produktiv eben formuliert.
Welche Aufgaben erfüllen Gewerbegebiete denn ganz konkret heute und welche müssen Gewerbeflächenentwicklungen zukünftig erfüllen?
Jetzt kommen wir ein bisschen ins Planungsrecht. Also wenn wir über Gewerbegebiete reden, dann reden wir natürlich immer über die Gebietskategorie, die in der Baunutzungsverordnung definiert wird. Da gibt es ja Industriegebiete, es gibt auch andere Gebiete und es gibt die Gewerbegebiete, die im Prinzip eigentlich zur Unterbringung von nicht störenden Gewerbearten vorgesehen sind.
Nicht störend bedeutet
so, nicht belastend, sagt Lärm, das die Baunutzungsverordnung. Naja, nicht erheblich. Also es darf schon ein bisschen, aber es darf halt nicht so, dass man, ich sag mal, maßgebliche Beeinträchtigungen in einer benachbarten Nutzung hat. Das ist so ein bisschen die Krux an unserem Planungsrecht, dass sie im Prinzip die Nutzungstrennung als Prinzip kennt und dass dieser Begriff der Störungsfreiheit existiert. Ich persönlich würde sagen, Stadt ist Störung in einem gewissen Umfang. Und wenn ich in einer Stadt leben will, da muss ich akzeptieren, dass es auch mal Störungen gibt.
Ja, ich wohne an einem Schulhof.
So, ja, und jetzt auch da wurde reagiert, das Geschrei von Kindern ist inzwischen per Gesetz kein Lärm mehr.
Ich wohne neben einem Krankenhaus.
Das ist jetzt was anderes, aber die Rettungsfahrten gelten auch nicht. Und wir haben, der Umgang mit Lärm in den Städten ist ein bisschen ein Schizophrener. Es gibt privilegierte Lärmarten. Verkehrslärm ist immer noch privilegiert. Gewerbelärm ist es nicht, ne, obwohl er vielleicht auch Gutes tut, für Arbeitsplätze sorgt etc. Und insofern, ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem, was jetzt vor allem in der Planerschaft diskutiert werden muss. Wie gehen wir eigentlich mit diesen Prinzipien um, die hinter unseren ganzen Regelgebungen, Gesetzeswerken liegen, die wir so eigentlich gar nicht mehr für gut befinden? So, und dann haben wir die Gewerbegebiete. Jetzt sind aber die Gewerbegebiete noch lang nicht alle Orte, wo Menschen arbeiten. Na, deshalb gibt es einen etwas weiter gefassten Begriff, den man vielleicht ja Orte der Arbeit nennen könnte. Da gehören zum Beispiel sämtliche Zentren dazu, in denen ja in der Regel sich Dienstleistung konzentriert.
Sie haben ja gerade schon das Stichwort Arbeit angesprochen. Inwiefern wirkt sich denn ein Wandel der Arbeit, also Stichwort Homeoffice oder einfach neue Mobilitätsformen, Work-Life-Balance und so weiter auf Stadtplanung und auch auf Gewerbeflächen vor allem aus?
Ein Riesenthema kommt auf uns zu, Fachkräftemangel. Beziehungsweise Fachkräftemangel ist ja fast schon untertrieben. Wir haben eigentlich Arbeitskräftemangel. Und das heißt, die Firmen befinden sich in einem Konkurrenzkampf um gut ausgebildete Menschen. Und in diesem Konkurrenzkampf können sie natürlich mit hohen Gehältern locken. Und sie können natürlich mit weichen Standortfaktoren locken. Und diese weichen Standortfaktoren werden in der Gewerbegebietsentwicklung im Moment immer wichtiger. Sprich, Unternehmen können mit einer Unternehmenslage in einem gut gestalteten, in einem gut angebundenen Gewerbegebiet, wo vielleicht idealerweise Kinderbetreuung in der Nähe ist, weil Kinderbetreuung am Arbeitsort eigentlich besser ist als Kinderbetreuung am Wohnort oder wohnortnah. Die können mit solchen weichen Standortfaktoren vielleicht in diesem Kampf um die zukünftig, glaube ich, sehr knappe Ressource Arbeitskräfte punkten. Und das heißt, Unternehmen haben zunehmend ein Eigeninteresse daran, dass sich Gewerbegebiete weiterentwickeln, dass sie aufgewertet werden. Aber das, was viele Leute, die in der Leitung von Unternehmen tätig sind, umtreibt, ist wirklich, wie sie ihren Standort weiterentwickeln können. Wie sie dafür sorgen, dass hochwertiger ÖPNV zu ihren Unternehmenssitzen kommen.
Sie schauen ja als Professor für nachhaltige Entwicklung neuer Stadtquartiere auf europäische Städte, wenn ich das richtig verstanden habe. Können Sie einen Unterschied von Gewerbeflächen in NRW oder im Ruhrgebiet im Gegensatz zu europäischen Städten ausmachen und benennen oder Ähnlichkeiten? Gibt es sowas überhaupt?
Also ich glaube, dass fast alle europäischen Städte in irgendeiner Art und Weise diese Nutzungstrennung in ihren Baugesetzgebungen umgesetzt haben. Das heißt ja nicht umsonst die Charta von Athen. Deshalb, auch wenn das Baurecht, das Städtebaurecht immer wieder unterschiedlich ist, diesen Typus von Arealen, in denen ausschließlich ursprünglich mal gewerbliche Nutzungen vorgesehen waren, den gibt es durchaus. Jetzt gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen je nach Land. Und es gibt unterschiedliche Entwicklungen. Es gibt einen sehr interessanten oder eine sehr interessante Entwicklung in der Schweiz. Dort gab es 2011 die sogenannte Landschaftsschutzinitiative. Und die war sehr stark. Und offensichtlich hat die Politik beschlossen, dass überhaupt kein Stück Land mehr neu versiegelt wird für Siedlungsentwicklung. Hat man wohl ein Angebot gemacht und es gibt jetzt in Bezug auf Gewerbegebiete wohl eine Regelung, die vorsieht, dass keine neuen Flächen ausgewiesen werden dürfen, bevor nicht nachweislich, und das wird dann von einer übergeordneten Instanz geprüft, als nachgewiesen ist, dass man nun wirklich die vorhandenen Gewerbeflächen vollkommen ausgenutzt hat. Das ist ein Wort. Na, ob das jetzt für Deutschland so funktionieren würde, weiß ich nicht. Also es gibt schon alleine in Deutschland ganz unterschiedliche Phänomene. Die Verschiedenheit von wirtschaftlicher Dynamik, die Unterschiedlichkeit von verschiedenen Stadtgrößen oder kommunalen Größen, die Lage, das politische Klima, auch wie die Leute gewohnt sind, miteinander umzugehen, wenn es um solche Fragen geht. Die sorgen dafür, dass es eigentlich quer durch die Republik ganz unterschiedliche Baukulturen im Gewerbe gibt. Wir hatten jetzt ein Forschungsprojekt, wo wir in Aachen, Stuttgart, Kassel und Berlin waren. Es war dann schon interessant, dass es spätestens in Kassel ganz andere Phänomene gibt, dass da Flächen brach liegen, dass die Frage eher ist, wie finde ich überhaupt jemanden, der eine Fläche nutzt, als dass ich jemanden motivieren muss, einen rückwärtigen Grundstücksanteil herzugeben. Und es gibt auch eine Praxis, in der Menschen aus den Ländern interessiert nach Deutschland schauen und schauen, was bei uns passiert.
Vorher hätte ich noch eine Frage, und zwar lehren Sie ja auch zu nachhaltiger Quartiersplanung. Wie spielen denn Gewerbeflächen dabei eine Rolle und was ist überhaupt nachhaltig in der Quartiersplanung? Wie sieht so eine nachhaltige Quartiersplanung aus?
Also jetzt kann man sich natürlich auf diese in Deutschland gültige Definition von Nachhaltigkeit berufen, dass das immer ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit ist. Es gibt durchaus eine andere Lesart und die wird, glaube ich, durch aktuelle Entwicklungen bestätigt, dass in diesem Trio die Ökologie eigentlich Vorrang haben müsste. So. Und das ist erstmal so die Basis für alles. Dann können wir drüber reden, was ist ein nachhaltiges Quartier? Das sind natürlich Quartiere, wo ich soziale Vielfalt, wo ich Zusammenhalt habe. Inzwischen muss man sagen, wo ich auch einen gewissen Umgang mit dem Bestand habe. Und zunehmend sind natürlich nachhaltige oder zukunftsfähige Quartiere, in denen ich halbwegs eine Hoffnung habe, dass in Zukunft die Temperatur nicht so hoch wird, dass ich in den Quartieren keine großen Probleme habe, wenn ich Starkregenereignisse aushalten muss. Das kommt inzwischen dazu. Das waren vielleicht vor 10, 15 Jahren, als ich in der Arbeitsgruppe der DGNB mit an dem System Stadtquartiere gearbeitet habe. Da war das für viele noch so ein bisschen, ist jetzt nicht so wichtig. Da war Nachhaltigkeit vor allem eine Effizienzfrage, möglichst wenig Energieverbrauch im Betrieb. Heute stellt sich das, glaube ich, anders dar. Wir merken, der Zusammenhalt in der Gesellschaft geht immer mehr verloren. Das heißt, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich Quartiere, in denen unterschiedliche Bevölkerungsschichten sich treffen können. Ein Begriff, der, glaube ich, heute untrennbar auch oder ganz wichtig ist für Nachhaltigkeit, ist, wie adressiere ich Gemeinwohlfragen? Also nicht immer nur, wie die Einzelnen möglichst profitieren können, sondern auch, wie können wir als Stadtteil, als Nachbarschaft oder als gesamte Stadt profitieren von Entwicklungen. So. Und dafür braucht es natürlich auch Raum. Ich glaube, das Wichtigste, was Gewerbegebiete angeht, ist, dass wir sie als Quartiere verstehen. Damit haben wir einen großen Schritt getan, dass sie überhaupt nachhaltig werden können. Und Quartier heißt, es sind integrale Teile einer Stadt. Ich würde sagen, viele Gewerbegebiete sind eigentlich blinde Flecken. Und viele Menschen haben auch das Gefühl, wenn sie ins Gewerbegebiet gehen, dass sie aus der Stadt rausgehen. So. Ein Gewerbequartier, wie es mir vorschwebt, könnte auch mal, ich sag mal, Ziel eines Sonntagnachmittagsspaziergangs sein. Ich finde, wenn wir ein nachhaltiges Gewerbequartier haben, warum sollen die Leute da nicht durchlaufen?
Das heißt, dort wäre auch so eine Nutzungsmischung, wie Sie jetzt schon mehrmals angesprochen haben, vorfinden würden. Ist das denn jetzt schon möglich, rechtlich?
Nutzungsmischung ist meistens ein Begriff, wenn man den in Runden zur Gewerbegebietsentwicklung nennt, steht schätzungsweise die Hälfte fast auf und verlässt den Raum. Weil für viele, die jetzt die Anwaltschaft für Produktion, für gewerbliche Aktivitäten übernehmen, stellt Wohnen eine Bedrohung dar. Also man redet dann immer von der sogenannten heranrückenden Wohnbebauung. Und das hat damit zu tun, dass das Wohnen in unserem Planungsrecht einen besonderen Schutz, nicht ganz zu Unrecht, aber es wird besonders geschützt.
Das heißt, man wird das nicht wieder los.
Naja, wenn das Wohnen mal da ist, dann muss man immer davon ausgehen, dass auch wenn es später kam, es geschützt wird. Und das ist was, was viele, die den gewerblichen Aspekt im Auge haben, umtreibt. Man muss grundsätzlich mal klären, ob man überhaupt das Wohnen da mit einbeziehen will. Das nächste wäre, dass man, um Nutzungsmischung weiterzutreiben, dass man weitere Infrastrukturen. Aber das würde dazu beitragen, dass wenn man in so einem Gewerbegebiet arbeitet oder in einem Gewerbequartier, dass man eben nach dem Arbeiten einkaufen gehen kann, dass man die Kinder von der Kita abholen kann. Und das würde, glaube ich, das Leben von vielen Menschen auch schon etwas erleichtern. Vielleicht auch dazu beitragen, dass sie dann nicht immer mit dem Auto fahren, weil sie noch an einen dritten Ort müssen. Das gehört auch dazu. Und jetzt kann man das über verschiedene, ich sag mal, Sonderwohnformen. Es gibt ja ganz häufig Studierendenwohnen in Randlagen. Auch da muss man nochmal differenzieren, ob man die Gewerbegebiete an ihren Rändern ein bisschen stärker mischt oder ob man sie wirklich komplett durchmischt. Bis hin dazu, dass man eigentlich gemischte Quartiere hat, die dann aber vom Baurecht her sicher keine Gewerbegebiete mehr sind, sondern dann sind wir eigentlich bei einem gemischten Quartier. Und vielleicht bei dem, was diese Kategorie urbanes Gebiet ursprünglich mal wollte. Das vorherige oder das immer noch gültige Recht kennt ja Mischgebiete. Was aber so gut wie nie entstanden ist, sind gewerbegeprägte Mischgebiete. Also Mischgebiete, bei denen das Wohnen eine untergeordnete Rolle hat.
Ich wollte noch mal kurz an dieses Bild anknüpfen, was, glaube ich, ein Großteil der Menschheit von Gewerbeflächen hat. Also hört man das Wort Gewerbeflächen, denken viele an riesige Flächen am Stadtrand mit großen Hallen und versiegelten Straßen und Plätzen ohne Aufenthaltsqualität. Dieses Bild ist also nicht mehr aktuell. Welche architektonischen Gestaltungsansprüche haben Gewerbeflächen denn heute?
Geh nochmal auf den ersten Teil zuerst ein. Nicht alle Gewerbegebiete werden so, wie ich das vielleicht beschrieben habe. Und das ist auch gut so. Es gibt nach wie vor einen Bedarf an einfachen Gewerbegebieten, die dann oft auch eher in Randlagen oder außerhalb sind. Weil es gibt schon auch wirtschaftliche Aktivitäten, die lassen sich nicht stadtverträglich gestalten. Natürlich bin ich Architekt und sage, das darf immer noch schön sein. Also eine ästhetische Qualität haben. Das dürfen auch Bereiche sein, die eine Aufenthaltsqualität haben. Also vor allem, wenn diese Gewerbegebiete eher im landschaftlichen Kontext liegen, warum macht man nicht mehr draus? Bei den anderen würde ich sagen, da müssen wir uns schon ein bisschen mehr bemühen. Und da müssen wir auch dafür sorgen, dass die Bevölkerung versteht, dass diese Flächen integraler Bestandteil ihrer Städte sind.
Was meinen Sie, wie viel Prozent? Ich glaube, Sie sagten eben 18%.
Der Siedlungsfläche.
Der Siedlungsfläche sind Gewerbegebiete. Und wie viele Flächen würden Sie sagen, macht das nicht stadtverträgliche Gewerbe insgesamt aus davon? Nur mal so über den Daumen.
Ja, also ich sag mal, ich würde mir natürlich wünschen, dass das so 80-20, 70-30 zugunsten der stadtverträglichen Quartiersflächen sind. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass man am Ende etwa so bei halbe-halbe landet und immer noch sehr, sehr gut gewesen ist. Weil da geht es ja dann zum Teil darum, dass es manchmal einfach sehr, sehr große Flächen gibt. Selbst innerhalb der Städte, wenn man Hafenareale sich anschaut. Das sind aber in der Regel auch Flächen, die eben in den Typ Industriegebiet inzwischen gehören. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, viele Städte schätzen inzwischen bereits ausgewiesene Lagen, weil die wissen, dass sie nie wieder neue Industriegebiete, vor allem keine mit zum Beispiel sogenannten Seveso-Standorten, genehmigt bekommen. Und das heißt, die versuchen natürlich das, was sie im Planungsrecht haben, was sicher nicht sehr freundlich für benachbarte Wohnnutzungen ist, aber die versuchen das zu behalten. Weil man muss schon sagen, es ist inzwischen enorm schwierig, solche Nutzungen überhaupt unterzukriegen. Versuchen Sie mal in der Stadt, wir reden von Kreislaufstädten, jetzt versuchen Sie doch mal irgendeine Art von Recycling-Einrichtung heute neu in der Stadt zu etablieren, ohne dass sie von allen Seiten angegangen werden. Und das macht ja keinen Sinn, die Kreislaufstadt zu propagieren, wenn das heißt, dass wir alle Stoffe, die wir in der Stadt sammeln, 30 Kilometer vor der Stadt dann nachher trennen, sortieren etc. Das muss eigentlich auch in den Städten passieren. Und sowas ist heute ganz schwierig, planungsrechtlich unterzukriegen.
Aber so wichtig eigentlich,
ja.
Ne?
Ja. Ja, Sie haben eben schon mal die rechtlichen Rahmenbedingungen angesprochen, jetzt gerade auch wieder. Und Sie haben mal in einem Interview gesagt, ein Hindernis auf dem Weg zur urbanen Produktion ist auch die aktuelle Rechtslage. Können Sie kurz erklären, was Sie damit meinen und wie sehen diese rechtlichen Hürden aus?
Also ich glaube, das, was alle, die mit den Themen im Alltag zu tun haben, wahrscheinlich zuerst sagen, ist Lärm. Und da gucken wir natürlich auf diese TA-Lärm. Ich glaube, TA steht für technische Anweisung oder so. Und diese TA-Lärm ist aber schon sehr stark im Planungsrecht eigentlich mit drin. Und die hat zum Beispiel bis vor kurzem, wenn ich richtig informiert bin, halt immer den Lärm gemessen, wie er auf die Fassade von Häusern auftritt. Was ja überhaupt nichts darüber aussagt, wie der Lärm innen drin ist. Aber das sind solche Punkte, wo man dann schon schauen kann, wenn wir diese Nutzungen wieder näher aneinander bringen wollen, dann müssen wir das, was ich manchmal das feine Besteck nenne, auspacken. Und das ist mit manchen Regelgebungen eben nicht so ohne weiteres nötig. Jetzt gibt es eben dieses urbane Gebiet. Als das eingeführt wurde, war zumindest für mich persönlich die große Neuigkeit, dass man überhaupt etwas an der Baunutzungsverordnung ändern kann. Aber wir sehen halt, dass urbanes Gebiet inzwischen überwiegend dazu verwendet wird, um Wohnnutzung in lärmbelasteten Lagen zu etablieren. Ja, und jetzt entstehen vielleicht irgendwie in den nächsten 5 Jahren auch mal Quartiere, bei denen der ursprüngliche Gedanke des urbanen Gebietes eben so einer gleichwertigen Mischung von Arbeiten und Wohnen auch umgesetzt wird. Ja, das heißt aber zum Beispiel für uns auch, wenn wir in der Nutzungsmischung unterschiedliche Ebenen denken, wir können im Quartier mischen. Ja, wir können aber auch ja versuchen, im Haus zu mischen. Wie sehen Häuser aus, bei denen vielleicht im Erdgeschoss produziert wird, in der Front noch verkauft wird, oben drüber vielleicht nicht direkt Wohnnutzungen sind, sondern nochmal Büronutzungen sind und wenn man dann immer weiter nach oben geht, das Wohnen zunimmt. Man könnte fast sagen, schaffen wir es, sowas wie eine neue Gründerzeit-Architektur zu schaffen. Ich glaube, wir brauchen sowas. Das, was in der Gründerzeit passiert ist, das waren ja solche Gebäudetypen, die auf etwas Großzügigkeit ausgelegt waren und die deshalb bis heute für uns wunderbar nutzbar sind. Das war ein großes Thema für die Architektur und das ist vielleicht auch wieder ein Potenzial, das auch in der Architektur zusammen mit der Frage, wie man Bestand um- und nachnutzt, dass auch diese Frage nach neuen Gebäudetypen wieder zum Thema wird.
Annika und ich, wir betreuen nicht nur die grünen Städte und Regionen hier bei Baukultur, sondern auch die Phase Null für die Stadt. Und da hatten wir noch eine Frage zur Beteiligung. Und mit Ihrem Büro, Labor für urbane Orte und Prozesse, sind Sie auch an so städtebaulichen Prozessen, zum Beispiel jetzt mit einer Konversionsfläche der Stadt Heidelberg im Rahmen eines dialogischen Planungsprozesses mit einer intensiven Bürgerbeteiligung beauftragt. Gibt es sowas häufig? Wie funktioniert das? Wie funktioniert so ein Verfahren? Funktioniert das bei Gewerbeflächen auch so? Können Sie uns was dazu sagen?
Wir haben dort 5 Jahre lang ganz intensiv für die Stadt gearbeitet und haben eben Beteiligungsprozesse zur Konversion, also zur Umwandlung ehemaliger Militärflächen zu Stadtquartieren, sagen wir jetzt mal. Da waren manche eher wohngeprägt, aber es gab durchaus auch gewerbliche Themen dabei. Was wirklich schwierig ist, ist die Akteure, Akteurinnen, die in gewerblichen Lagen eigentlich wichtig sind, zu solchen Veranstaltungen zu bekommen. Ja, Unternehmensinhaber, Unternehmensinhaberinnen, die stehen nicht an so einer Freitagabend-Bürgerforums-Veranstaltung ans Mikrofon und sagen, was ihnen wichtig ist. In der Regel hat die Klientel andere Möglichkeiten, um auf städtische Entscheidungen einzuwirken. In der Regel über Wirtschaftsförderung oder eben auch im Rahmen von informellen Kreisen. Und das sorgt natürlich ein bisschen für, ich sag mal, schwierige Zustände, wenn man eine klassische Beteiligungsveranstaltung zu einem Gewerbegebiet machen will. Es gibt Formate, es gibt sowas wie Standortkonferenzen, aber unsere Erfahrung ist eigentlich, dass wenn man mit den Menschen, die in Gewerbegebieten aktiv sind, wenn man mit denen über die Zukunft reden will, dann muss man ein gewisses Maß an Vertraulichkeit und an, ich sag mal, geschützten Räumen zur Verfügung stellen. Wir haben ein Riesenproblem und das ist das Problem, wie wir eigentlich die Menschen, die dort arbeiten, mit einbeziehen. Und man kann es so von einer Seite sehen, wo man es ein bisschen pointiert sagt, wenn wir über Fragen reden, die irgendwie im Konflikt zwischen Gewerbe und Wohnen liegen, dann beziehen wir die Nachtbevölkerung permanent ein und die Tagesbevölkerung, die findet eigentlich in solchen Prozessen nicht statt, weil sie zum Teil eben gar nicht in dieser Stadt wohnt. Und weil auch da unser Beteiligungswesen eigentlich noch überhaupt keine richtige Antwort drauf hat, wie man die Menschen in der demokratischen Willensbildung in einer Stadt einbezieht, die gar nicht Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt sind. Und das, auch da merken wir, dass eigentlich alles aufs Wohnen ausgerichtet ist.
Das heißt, wenn man jetzt hin zu so nachhaltigen Wohn- und Gewerbequartieren möchte, braucht es dann auch veränderte Planungskulturen?
Natürlich. Also es ist ganz offensichtlich, wenn Sie mit Menschen, die in einem gewerblichen Kontext einbezogen werden sollten, dann dürfen Sie die nicht am Freitagabend in eine Schulturnhalle bitten. Dann müssen Sie sich überlegen, kann ich ein Angebot über die Mittagspause machen? Wie kriege ich die Leute? Es gibt in Bezug auf gewerbliche Entwicklungen immer noch so Forschungsbedarf, würde ich fast sagen.
Woran liegt das?
Experimentierbedarf. Das liegt daran, dass, wenn ich es jetzt mal pointiert sagen will, dass Gewerbegebiete eigentlich immer noch Gebiete sind, in denen die planerische Intensität erheblich geringer ist, um die man sich nicht so kümmert. Und solange das so ist, solange wir uns erlauben, dass die Transformation von Gewerbegebieten mit einem geringeren Aufwand gefahren wird, solange wird es auch so sein, dass wir da eigentlich nicht weiterkommen. Ich persönlich würde sagen, dass eigentlich in der städtischen Entwicklung mit das meiste Potenzial in den Gewerbegebieten steckt. Sowohl baulich als auch was die Prozesse angeht. Und ich glaube auch, was Innovationskraft angeht. Zum Glück haben wir auch immer wieder Kommunen getroffen, wo es eine sehr enge Kooperation gibt zwischen den Bereichen Stadtplanung, Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung. Und das ist mit das Wichtigste, was eigentlich eine Stadt braucht, jetzt von der kommunalen Seite aus, dass diese Abteilungen gut miteinander kommunizieren. Die müssen nicht immer einer Meinung sein, aber die müssen sich einig sein, was sind die wichtigen Themen und mit welchen Verfahren, mit welchen Konzepten wollen wir da überhaupt rangehen.
Wir sprechen ja heute hier im Podcast zu grünen Städten und Regionen und in unserem Projekt beschäftigen wir uns da vor allem mit Klimaanpassung und Klimaresilienz von Städten und Regionen. Der Klimawandel schreitet ja leider mehr oder weniger ungebremst voran und wir werden auch in Zukunft noch viel, viel stärker die Auswirkungen spüren. Welche Rolle spielt denn dieses Thema in der Entwicklung von Gewerbeflächen? Also gibt es da rechtliche Auflagen für Gewerbegebiete, die Klimaresilienz betreffen, zum Beispiel einen bestimmten Grünflächenanteil, Versickerungsfläche etc.?
Also die Gewerbegebiete sind für die Klimaanpassung ganz wichtig. Einfach weil sie heute weitestgehend versiegelte Flächen sind, in denen zum Teil, ich sag mal, dramatischer Temperaturanstieg herrscht, was übrigens auch viele Unternehmen inzwischen umtreibt, weil es gibt dann schon auch Grenzen, ab denen man auch in der Halle nicht mehr produzieren darf. Und spätestens, wenn diese Marke droht, merken Unternehmen, dass sie eigentlich handeln müssen und merken aber auch, dass das nichts ist, was sie auf dem eigenen Grundstück alleine in den Griff kriegen. Auch da, also ähnlich wie bei der Aufenthaltsqualität oder bei den weichen Standortfaktoren, kommt ein bisschen ein Umdenken bei den Unternehmen. Vorschriften. Natürlich gibt es so allgemeine Vorschriften, die aber letztendlich auf alle baulichen Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass man dem lokalen Versickern von Regenwasser den Vorrang geben soll. Aber auch da merken natürlich viele Städte inzwischen, dass manche Gewerbegebiete jetzt nicht in den günstigsten Lagen sind. Also oft sind das ja Lagen an Fließgewässern oder Lagen an Flächen, die für eine Wohnbauentwicklung nicht unbedingt günstig waren. Und das heißt, Starkregenereignisse sind im Gewerbegebiet auch ein Riesenthema, wie man damit umgeht. Das heißt, man muss dann aber, und das ist eine mühsame Kernarbeit, Fläche für Fläche und die Eigentümer für Eigentümer motivieren, dass sie auf ihren Grundstücken was machen.
Wer macht das denn? Also wer motiviert die Eigentümer und haben Kommunen da auch eine Möglichkeit, bestimmte Auflagen zu setzen?
Im Nachhinein ist das schwierig. Also ich glaube, wenn man nachhaltige Gewerbeentwicklung googelt, dann findet man lauter schöne Bilder von neuen Gewerbeparks, die alle nachhaltig werden sollen, die man natürlich a priori alle in Frage stellen muss, weil man sagt, ihr versiegelt neue Flächen. So, das heißt, das eine ist, wir bleiben in der vorhandenen Flächenkulisse. Das zweite ist, man muss an die eigenen Interessen der Firmen adressieren. Also ich sag mal, die Frage, wie viel ich für mein Abwasser bezahle, ist ja inzwischen auch ökonomisch nicht ganz unerheblich. Und das ist vielleicht so ein Weg, wie man das hinkriegt. Das fängt also an mit der Frage, wie sind Flachdächer beschaffen? Ich glaube, NRW hat wie Baden-Württemberg so eine Photovoltaikpflicht. Da muss man gucken, dass das Wasser auf den Dächern eben nicht sofort abfließt, sondern dass das ein bisschen zurückgehalten wird. Und dann ist, glaube ich, ein Riesenthema, und da sehe ich das größte Potenzial, ebenerdige Stellplätze im Gewerbegebiet. Also das ist natürlich schwierig, weil aufgrund der Dinge, die ich vorher erläutert habe, haben wenig Betriebe Lust, ihren Mitarbeitenden zu sagen, dass das Abstellen der eigenen Blechkiste in Zukunft nicht mehr gratis sein kann. So, weil das sind die Flächen, an die wir eigentlich ran müssen, diese endlos gepflasterten, asphaltierten Parkplatzflächen, die sich um Gewerbeimmobilien herum befinden. Und die Schwierigkeit ist, dass in den Gewerbegebieten bis heute es, wenn man noch keine klare Idee gibt, wie man zum Beispiel sowas wie eine Quartiersgarage finanziert. Da kommt jetzt auf einmal eine ökonomische Ehrlichkeit rein und es wird deutlich, was man eigentlich alles bisher unterschlagen hat an Folgekosten, an Kosten für die Allgemeinheit. Wenn man das jetzt alles umlegen würde auf die Einzelnen, dann merkt man sehr schnell, dass das doch nicht so günstig ist, wenn man mit dem Auto zur Arbeit fährt.
Sie haben es gerade schon ein bisschen beantwortet. Ich wollte noch gefragt haben, also Rasen, Gittersteine als Parkplätze statt versiegeltem Asphalt, das geht natürlich fast nirgendwo, denke ich, und schränkt auch dann oder kann andere Funktionen einschränken. Aber was gibt es noch für Ideen oder Umsetzungen für so stark verdichtete Flächen?
Naja, also das eine ist, wir haben ja auch in den Gewerbegebieten öffentliche Grundstücke. In der Regel sind das Straßenräume. Und über die Gestaltung dieser Straßen kann man ja miteinander reden. Ich war sehr erstaunt, wie viele historische große Gewerbegebiete über einen fantastischen Baumbestand verfügen. Und man merkt, dass das in den Gewerbegebieten, die in der Nachkriegszeit angelegt wurden, dass das eigentlich nicht mehr weiterverfolgt wurde. Und ich glaube, da muss man halt sagen, wir fangen einfach mal an, wieder Bäume zu pflanzen. Und dann ist das Hauptthema, glaube ich, auf den Grundstücken selber Entsiegelung auf den Weg zu bringen, indem man ruhenden Verkehr neu organisiert, indem man auch klar macht, welchen Mehrwert das hat, was Erhitzung, Stadtklima angeht. Also eigentlich muss man dann wirklich versuchen, auch darzulegen, dass das zwar erstmal Geld kostet, aber auf die lange Sicht sich durchaus rechnet.
Sind denn Gewerbeflächenbetreibende offen für solche Anpassungsmaßnahmen? Weil man könnte ja auch argumentieren, dass jetzt schon, aber vor allem auch in Zukunft noch viel mehr eine Klimaresilienz dieser Gebiete und damit ja auch einhergehende Aufenthaltsqualität eigentlich eine Art Standortfaktor oder extrem wichtiger Standortfaktor ist, auch für Gewerbetreibende.
Das ist ein schwieriges Thema, weil je nachdem, über was für Firmen wir reden, ganz unterschiedliche Horizonte sind. Also ich sage mal, ein Extrem, Ola Källenius hat Mercedes-Benz übernommen und hat öffentlich propagiert, dass der Planungshorizont aus seiner Sicht nicht über 2 bis 3 Jahre hinausgeht. Und das ist natürlich für so einen großen Spieler eine ganz schwierige Aussage. So, das ist ein Extrem, ne? Also, aber so eine Firma, die kalkuliert nur 2, 3 Jahre im Voraus, zumindest in dem, was sie öffentlich macht. So, die Betrachtungszeiträume, die wir bräuchten, damit sich diese Maßnahmen rechnen, die gehen natürlich eher in Richtung 30 bis 50 Jahre. Und ich glaube, da liegt ein bisschen die Krux in diesen ganz unterschiedlichen Zeitmaßstäben, die gehandhabt werden. Ich glaube, das darf man nicht vernachlässigen, welche Perspektiven die jeweiligen Beteiligten haben. Und ich kann jetzt auch nicht allen verschreiben, ihr müsst jetzt unbedingt die 30-Jahr-Rechnung aufmachen. Ich muss akzeptieren, dass es solche und solche gibt. Und wir müssen dann schauen, wie sich das abbilden lässt in den unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Weil ich sage mal, das Schwierige oder das Besondere an Gewerbegebieten ist, wenn man über eine Weiterentwicklung spricht, diejenigen, die mit am Tisch sitzen, die sagen, eigentlich will ich da nur mit meiner Firma wirtschaftlich aktiv sein. Auf die bestmögliche Art und Weise. So. Und das ist ein bisschen der Unterschied eben zu Wohnquartieren, wo es auch eine Verbundenheit gibt.
Und gibt es, Sie haben es eben schon mal gesagt, gibt es Förderungen? Und wenn ja, werden diese Förderungen auch genutzt oder abgerufen? Sind die bekannt?
Diese Vernachlässigung von Gewerbe, die spiegelt sich zumindest teilweise natürlich auch in den Förderprogrammen mit. Ich habe mir in der Vorbereitung mal rausgeschrieben. Mhm. Aktuell kennt die Städtebauförderung folgende 3 Programmschwerpunkte. Lebendige Zentren, sozialer Zusammenhalt und Wachstum und nachhaltige Erneuerung. Mhm. Und das heißt, wenn Kommunen jetzt beim Bund Städtebauförderung beantragen wollen, dann müssen sie überlegen, in welches dieser 3 Programmfelder sie sich mit ihrem Projekt bewegen. Es gibt jetzt keine Förderschiene, die sofort Gewerbeentwicklungen adressiert. Mhm. Weil das auch da noch nicht so richtig im Fokus ist. Ich weiß nicht, ob das mal kommt. Es gibt dann darüber hinaus verschiedene Programme, wie zum Beispiel das Exwost-Programm, was vor 10 Jahren schon lief, nachhaltige Weiterentwicklung von Gewerbegebieten, wo es hauptsächlich um die Frage von Energieversorgung und von Klimaanpassung ging. Das sind natürlich auch Themen, die in Gewerbegebieten dann durchaus geeignet sind, um auch Kooperation der Beteiligten zu fördern. Eine gemeinsame Energie- oder Wärmeversorgung ist natürlich aktuell durchaus was, was mehrere Leute an den Tisch bringt. Und auch diese Themen der Klimaanpassung, weil sie eben alle betreffen, ist schon ein Thema, womit sich Akteure, Akteurinnen im Gewerbegebiet auch zusammenfinden können. Oft haben dann Kommunen für solche Gelegenheiten die Möglichkeit, ein sogenanntes Gebietsmanagement einzurichten. Da ist aber oft die Frage, wie kann man das verstetigen Fördergelder sind dann für 2-3 Jahre da. Was wir festgestellt haben, was im Moment bei vielen Quartieren einfach noch so ein Thema ist, dass Fragen der Klimaanpassung, die sind ja noch nicht so lange überhaupt auf dem Tisch. Und in den Gewerbeentwicklungen hat es sicher noch etwas länger gedauert. Das heißt, in den Projekten, die jetzt gerade so fertig werden, ist das noch nicht so stark thematisiert. Es gibt jetzt viele, die aktuell laufend sind, die natürlich versuchen, damit umzugehen und die da auch mit verschiedenen Instrumenten drauf eingehen. Aber es ist jetzt noch nicht so, dass es viele Projekte gibt, wo man sagen kann, fahrt mal dahin und schaut euch das an. Es gibt immer wieder diese Meldungen von dem nachhaltigen Gewerbegebiet. Oft ist aber, wenn man dann hinfährt, ist man ein bisschen enttäuscht, weil das sich halt ganz oft auf ein paar Bäume im Straßenraum. Und in der Regel findet man dann noch ein ganz gutes Entwässerungskonzept, weil da wirklich viel zu holen ist. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Und das hat oft damit zu tun, dass in vielen Gewerbegebietsentwicklungen eigentlich nicht über mehr rausging, als man legt fest, wo die Straßen sind und vielleicht noch, wo man auf die Gewerbegrundstücke drauf fahren kann. Und alles andere hat man eigentlich den Gewerbetreibenden überlassen.
Was kostet denn eine Klimaanpassung von solchen Bestandsflächen und wer zahlt das überhaupt?
Ja, ich könnte jetzt die Gegenfrage stellen, was kostet das, wenn man es nicht macht?
Ja, ja.
So, fair. Die muss man, das lässt sich nicht beziffern. Mhm. Also man kann, glaube ich, irgendwie nachschauen, was ein Baum kostet. Aber ich kann jetzt keinen Flächenwert nennen, so und so viel Euro pro Quadratmeter kostet Klimaanpassung. Das sind natürlich Kosten, die viele Firmen im Moment einfach nicht in ihren Wirtschaftlichkeiten drin haben. Hm. Na, weil ja, ich glaube, wenn's eng wird in den Betriebskosten, dann spart man halt im Unterhalt vom Bestand zum Beispiel.
Wir haben ja jetzt schon viel über nachhaltige Entwicklung und auch über nachhaltige Gewerbequartiersentwicklung gesprochen. Und gleichzeitig reden wir ja auch über ein Wirtschaftssystem, was ständig maximalen Profit fordert und maximalen Ertrag. Wie würde denn ein Quartier aussehen oder eine Gewerbefläche, wenn man die Wirtschaftsweise mal ein bisschen alternativer denken würde und mehr kreislauforientierte Wirtschaftsweisen oder Wirtschaftsweisen, die eher den Ertrag, den man braucht zum Leben, als Ziel hätte. Wie würde das aussehen oder wie könnte das aussehen? Spielt das überhaupt eine Rolle?
Jetzt geht es ja in so eine Richtung Kapitalismuskritik. Das sind große Fragen, wo man dann immer gleich die ganze Gesellschaft auf den Kopf stellt vielleicht. Man kann es aber durchaus mal auf ein paar konkrete Themen runterbrechen. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Thema ist das, was wir immer mit der Bodenfrage verbinden. Und da finde ich es schon interessant, ob es nicht auch Modelle gibt, wo wir auch im Gewerbe stärker über Erbpacht reden. Wo wir es schaffen, dass Kommunen einen größeren Eigenanteil an Grundstücken haben. Das muss noch nicht mal heißen, dass sie 100% Grundstücke haben. Aber ich sage mal, einen Grundstücksanteil, der Gestaltung ermöglicht. Und der es vielleicht zulässt, dass man an der einen oder anderen Stelle auch mal schaut, ob denn das, was auf den Grundstücken passiert, den städtischen Zielen entspricht. Und da könnte ich jetzt ja sagen, ein städtisches Ziel müsste sein, dass es Arbeitsplätze gibt. Also was macht eine Stadt, wenn sie feststellt, dass eine Firma auf einem gepachteten Grundstück weitestgehend ohne menschliche Arbeitskraft operiert? Ist das noch im allgemeinen Interesse oder ist das dann zu sehr Partikularinteresse? Das wären spannende Dinge und das sind dann auch Dinge, wo wir jetzt nicht unbedingt einen kompletten Umsturz bräuchten, sondern eine Stadt wie Karlsruhe zeigt es zum Beispiel, die hat eine eigene Gewerbeentwicklungsgesellschaft, die entwickelt eigene Flächen am Schlachthof unter anderem und die Stadt setzt diese Gesellschaft, die heißt Karlsruher Fächer, inzwischen auch aktiv in anderen Gewerbegebieten ein. Die erwerben Schlüsselgrundstücke, die können schneller agieren, als es städtische Stellen tun können, können Brachen aufkaufen und können dann aber auch selber in die Entwicklung eintreten. Das geht in die richtige Richtung. Da haben Kommunen durchaus auch die Möglichkeit, Prozesse zu beeinflussen, die sie ansonsten eigentlich nur so von der Seitenlinie beobachten können. Und das Tolle am Karlsruher Fächer ist, dass der inzwischen auch ganz ordentlich Geld zurück in die Stadtkasse spült, was dann wiederum die politischen Vertreter etwas wohlgestimmter werden lässt. Weil das ist ja das Interessante, dass offensichtlich es Entwicklungen gibt, die eben erträglich sind. Und warum sollten Städte sich da nicht auch damit beschäftigen und es immer nur privaten Immobilienentwicklern überlassen? Weil mit diesen erwirtschafteten Gewinnen kann man eben wieder anderes machen. Es gibt eine Stadt wie Stuttgart, die zumindest mal davon spricht, dass sie einen revolvierenden Grundstücksfonds im Gewerbe haben will. Oft dann eben, um, wenn es darum geht, Firmen anzusiedeln, auch ein paar Tauschgrundstücke zu haben. Also das sind so kleine Pflänzchen. Aber ich glaube, wie im Rest der Stadt eigentlich auch, das ist eine der zentralen Fragen, wie wir mit dem Boden umgehen. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, dass uns nicht auch noch der Boden in den Gewerbegebieten in irgendwelchen internationalen Kapitalstrukturen verloren geht.
Dann kommen wir jetzt hiermit zur letzten Frage. Und die knüpft eigentlich schon daran an. Wie sieht denn Ihr Traumquartier aus?
Mein Traumquartier. Mein Traumquartier. Ui. Quartier über alles. Ich muss ja sagen, als Kind war ich ein großer Fan von diesen Wimmelbüchern von Ali Mitgutsch. Und das ist eigentlich das, was mir nach wie vor im Kopf rumschwebt. Das heißt, das sind natürlich Situationen, die geprägt sind von Dichte. Und das sind Situationen, wo vieles nebeneinander stattfindet, wo laute und leise Dinge stattfinden. Aber das finde ich eigentlich, das sind schöne Bilder. Aber ich weiß nicht, ob es das ideale Quartier gibt, ob es das überhaupt geben sollte. Mhm. Also im Sinne von so einem ideal konstruierten Quartier wäre es wahrscheinlich unendlich langweilig. Eigentlich sind die guten Quartiere die, die es gibt, in denen viel los ist, in denen Leben ist. Und dann finde ich, ist eigentlich schon gut.
Perfekt. Dankeschön. Wie schön, dass Sie da waren.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. So, das waren jetzt zwei super interessante Perspektiven auf Gewerbeflächen und warum diese Gebiete auch im Kontext des Klimawandels eine wichtige Rolle spielen.
Genau, sie sind eben integraler Bestandteil von Stadt und Stadtentwicklung und bieten eben große Potenziale auch im Bereich Mobilität, gemischte Nutzung oder eben auch der Klimaanpassung, die aber in Zukunft natürlich noch ausgebaut werden müssen.
Es wird spannend zu sehen, ob wir in Zukunft öfter eine Mischung von Wohnen und Arbeiten erleben werden und diese Quartiere auch gerne in unserer Freizeit besuchen.